Herzlich willkommen bei The Monday Talks, Gespräche unter FreundInnen. Ich bin Alina und ich spreche jede Woche mit verschiedenen GästInnen über feministische Themen und alles, was uns im Moment so bewegt. Herzlich willkommen zur zweiten Folge nach der Sommerpause. Meine heutige Gästin wurde sich von allen ganz, ganz viel gewünscht und absolut verständlicherweise, denn sie ist ein großes Vorbild von mir. Josi macht feministische Aufklärungsarbeit auf Instagram und TikTok unter dem Handle Josi schreibt. In ihren Videos beleuchtet sie strukturelle Ungleichheiten, Sexismus und Gewalt gegen Frauen. Wahnsinnig gut recherchiert und unterhaltsam aufbereitet. Neben feministischen Themen gibt es bei Josi auch das Format 100 Sekunden Wissen und sie teilt Einblicke in ihr Leben mit Agoraphobie. Vielen Dank, dass du heute dabei bist.
Danke, ich fühle mich erstmal sehr geehrt. Das habe ich ja gestern auch das erste Mal gehört, dass sich das so viele gewünscht haben, dass ich hier bin. Das freut mich sehr. Jetzt habe ich aber auch ein bisschen Performance-Druck, dass ich hier richtig gut abliefern muss. Aber ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Vielen, vielen Dank, dass du dabei bist. Ja, ich habe zweimal schon abgefragt, welche GästInnen sich die Leute wünschen. Und beide Male warst du am allermeisten angefragt.
Ehre, voll die Ehre. Richtig süß. Ich finde das immer ein bisschen surreal auch, weil mir das, aber ich glaube, dir geht es da ähnlich. Mir fällt das oft schwer, so zu greifen, dass da draußen mich ja Leute kennen. Plus, die finden mich dann auch noch gut. Also das ist für mich immer noch so sehr abstrakt und dass es da einfach Menschen gibt, die ich ja an sich nicht mal kenne, die sich dann aber wünschen, irgendwie mich zu hören oder was mit mir mitzukriegen. Das finde ich immer noch ganz oft ganz surreal, aber es freut mich natürlich auch richtig doll.
Richtig schön. Ich hätte gedacht, dass sich bei dir das gelegt hat. Du machst es ja auch schon ein bisschen länger.
Ja, eigentlich schon. Nee, aber so richtig nicht. Aber vielleicht kommt es auch nicht oder es kommt mal oder vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, denke ich mir. Weil wenn man es vielleicht, wenn es sich nie selbstverständlich anfühlt, dann bleibt man vielleicht auch immer ein bisschen auf dem Boden oder ein bisschen bescheiden oder keine Ahnung was. Ich glaube, das ist grundsätzlich gar nicht so schlecht, denke ich.
Ja, ich denke auch. Aber ich habe trotzdem gehofft, man gewöhnt sich irgendwann dran. Aber vielleicht bleibt es dann so.
Oder du bist da anders, kann ja auch sein.
Ich weiß nicht, ich finde es schon manchmal gruselig, finde ich, wie viele Menschen das dann sind. Und ich finde, so richtig greifbar wird es erst so in so anderen Kontexten. Also wenn dann auf meiner jetzt ehemaligen Arbeit, wenn dann ein Kollege, mit dem man eigentlich nicht so viel zu tun hat, sagt, ach ja Mensch, jetzt isst du ja morgens immer dein Porridge.
Oh Gott. Die wissen alles von dir dann, alles, was du teilst, wissen die. Ja, das ist schon ein bisschen. Aber gut, das hat man mit eingekauft, ne? Das ist der Preis, den man zahlt quasi.
Ja, und wir machen es ja auch gerne.
Auf jeden Fall.
Wie geht's dir heute? Wie war dein Morgen?
Also, ich sag dir, wie es ist. Ganz ruhiger, normaler Morgen, was man halt so Montagmorgen erlebt. Ich hatte heute einen Arzttermin und ich weiß nicht, ob du es kennst. Manchmal, wenn man so zu gewissen Fachärzten muss, ich will jetzt hier nicht meine medizinische Historie teilen, ne? Geht ja niemand was an. Aber manchmal, wenn man so zu Fachärzten geht, die haben immer ein bisschen komische Fachrichtung. Manchmal geht man nicht zu allen Sachen so gerne hin, aber muss sein, ne? Heute war so ein Arzttermin. Ich also war ich nervös, weil ich bin ja eine kleine Angstmaus. Ich habe eine Angststörung, hast du ja schon erzählt gerade im Intro. Und Situationen, die ich nicht kenne, die machen mich nervös. Also mich macht ganz viel nervös. Mich macht alles nervös, aber vor allem Situationen, die ich irgendwie nicht kenne, die ich nicht einschätzen kann, wo ich nicht weiß, wie bin ich da, wie kann ich da flüchten etc. pp. Und heute war halt, weil das ein neuer Arzt war, so ein Termin. Aber die Natur dachte sich bei mir auch so, Moment mal, das ist zu langweilig, wenn wir der nur eine Angststörung geben. Wir geben der noch körperliche Beschwerden und zwar geben wir ihr Darmprobleme. Und meine Darmprobleme werden ja auch so getriggert durch diese Angst. Das kommt ja noch dazu. Das heißt, ich sag doch, wie es ist. Wir kennen es alle. Ich heute Morgen erstmal 10-mal auf Klo, weil ich war nervös wegen diesem Arzttermin. Ne? Aber ich war dann schon viel zu spät dran, bin dann, weil ich dachte, heute ist kalt, habe ich mich dick angezogen so und habe halt nicht damit gerechnet, dass ich mich nochmal entkleiden muss. Ja, das heißt, ich habe hier so T-Shirt an, man sieht ein bisschen was durch. Bin dann dahin gerast wie eine Irre. Und weil ich zu spät dran war, weil ich halt die ganze Zeit auf dem Klo saß. Und dann komme ich da an und es lief mir, die Schweißsuppe lief mir überall runter. Und ich war so, fuck, Alter. So, dann komme ich rein in diese Praxis. Das Erste, was ich sehe, ist, wir erinnern uns kurz, Josi hat einen nervösen Darm. Das Erste, was ich sehe, ist ein Schild, WC gesperrt. Ich dachte nur, what the fuck, Alter. Montagmorgen,
es geht ab. Albtraum.
Jawohl, ich komme da rein, Klo ist gesperrt. Und dann war ich so, ja, was kann jetzt noch Schlimmeres passieren? Und dann habe ich da auch so mein, ich musste da mein Pulli ausziehen, weil ich habe ja auch geschwitzt und es war alles unangenehm. Ich saß da, ich hatte die größten Underboob-Schweißflecken meines Lebens. Ich musste ja den Pulli ausziehen, sonst hätte ich wahrscheinlich noch, weiß nicht, wo Schweißflecken gehabt. Dann saß ich da, ich wusste, ich kann hier nicht auf Klo mit meinem nervösen Darm und dachte nur, ja, und gleich habe ich eine unangenehme Behandlung. Und das war mein Montagmorgen. Ich dachte mir, das kann nicht wahr sein. Und deshalb bin ich jetzt aber umso glücklicher, einfach hier zu sein. Und ich weiß, keiner kann meine Underboob-Schweißflecken gerade sehen. Ich weiß, ich habe hier endlich ein Klo. Und deshalb, es kann ab jetzt nur besser werden. Und ich bin mit dir hier. Also, das war mein Morgen. Ganz normaler Montagmorgen, wie man den halt so erlebt.
Ein Stress. Ja, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn keine Toilette in der Nähe ist. Allein mental. Voll. Wenn man weiß, man kann jetzt nicht gehen, das stresst einen so sehr.
Ich habe es gemeistert. Ich weiß nicht wie, aber ich habe es gemeistert. Aber weil ich auch nicht so lange warten musste. Hätte ich da jetzt eine Stunde gesessen, ich wäre gegangen. Ich sag dir doch, wie es ist.
Ja, kann ich gut verstehen.
Ja. Und bei dir? Wie war denn dein Morgen so? Wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Ich hatte die ganze letzte Woche, Montag bis Sonntag, meine beste Freundin zu Besuch. Und wir sind schon Freundinnen seit der 5. Klasse. Also seit über 20 Jahren. Das war richtig schön. Ja, also sie war für die Arbeit hier, das heißt tagsüber unterwegs sozusagen, aber jeden Abend zusammen so auf dem Sofa, muss ich sagen, finde ich sehr, sehr schön. Also ich bin auch, ich denke immer so, ich bin ja schon seit 20.000 Jahren Single und ich denke immer so, Gott, wenn jemand so in meiner Wohnung darauf wäre, gar keinen Bock drauf. Und immer wenn sie da ist, denke ich, ach doch, das wäre schon schön.
Ja, das freut mich, das klingt richtig süß.
War richtig schön, ja. Darum bin ich jetzt gut in die Woche gestartet. Ich hatte heute Morgen erst einen Termin. Und bin jetzt hier und ready. Aber ich muss sagen, der Podcast ist immer noch sehr aufregend.
Ja,
das ist die zweite Folge. Und jetzt als Audio finde ich auch sehr viel angenehmer. Muss sagen, man kann entspannter sprechen ohne,
voll.
Ohne Video.
Voll.
Aber ich dachte, wir reden heute so ein bisschen über erst Social Media. Was hat uns dahin gebracht? Warum machen wir das? Dann das Thema Hexenverfolgung. Dazu hast du nämlich diese Woche ein Video gemacht. Und meine Freundin, die Eva, hat dazu ihre Bachelorarbeit geschrieben. Darum dachte ich, das passt perfekt. Dann konnten wir dazu quatschen. Und wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, du hast eine Doku in deiner Instagram-Story empfohlen letztens. Und seitdem habe ich mich mit nichts anderem mehr auseinandergesetzt. Ja. Mein ganzer TikTok-Algorithmus ist das.
Voll im Rabbit Hole warst du quasi drin.
Richtig, knietief. Ja, ja. Ich sehe mich auch, sobald er nicht wieder rauskommt.
Ich verstehe es, ich fühle es sehr, aber dazu, genau, später mehr.
Dann zu Social Media. Ich finde die Aufklärungsarbeit, die du machst, sehr unglaublich wichtig. Du machst das ja auch schon so lange und so gut, es wird nie langweilig. Du hast aber ja auch vor Social Media schon viel in dem Bereich gemacht. Du hast einen feministischen Blog, du hast als Erzieherin Frauen im Frauenhaus begleitet. Was war so der Moment, wo für dich klar war, das ist, was ich machen will? Hattest du so ein Feminist Awakening?
Ich glaube, dass ich nie die Chance hatte, nicht feministisch zu werden, weil ich einfach, ich erfülle vielleicht so ein bisschen auch das Klischee, was gerne mal negativ genutzt wird. Aber ich finde es bei mir tatsächlich sehr positiv, denn ich bin in einer super frauendominierten Familie groß geworden. Ich bin selber ein Trennungskind, bei mir sind auch andere in der Familie Trennungskind, also es waren viele Frauen da und diese Frauen waren aber halt wahnsinnig selbstständig, weil sie es auch sein mussten, aber auch selber so aufgewachsen sind. Ich bin ja, ich komme ja aus dem Osten und auch meine Familie ist ja im Osten auch so sozialisiert worden und hier war man ja auch grundsätzlich so ein bisschen mit der, ich sag mal, Gleichstellung von Mann und Frau immer schon ein Müh weiter, ne? Also Frauen durften ja schneller arbeiten, schneller Bankkonto etc. pp. Das heißt, so waren die Frauen auch geprägt, die mich großgezogen haben. Und ich habe das einfach mitbekommen. Ich habe mitbekommen, Frauen haben gewisse Hürden, die ihnen in den Weg gelegt werden, die vielleicht andere nicht in den Weg gelegt bekommen, gerade wenn sie alleinerziehend sind. Ich habe aber gesehen, dass man alles schaffen kann. Ich habe gesehen, man muss sich nicht abhängig machen von einem Mann. Und wie wichtig es ist, einfach sich für Frauen einzusetzen, solidarisch zu sein und für sie stark zu sein. Und das war so ein bisschen meine Basis. Und gleichzeitig, glaube ich, war es auch eine Portion einfach, Genetik oder angeboren, keine Ahnung. Also ich glaube, so einen gewissen Gerechtigkeitssinn hatte ich auch schon immer. Also ich weiß, in der Grundschule hatte ich zum Beispiel den Spitznamen Miss Marple. Also weil es mir schon immer irgendwie, ich war schon immer
sehr interessiert an Dingen, die passieren und vielleicht auch Ungerechtigkeiten, die passieren. Und die wollte ich immer so ein bisschen aufklären. Ne? Ich wollte mal wissen, was geht ab und was kann ich tun und was, wer macht was Böses und so. Und das war schon immer so in mir drin. Und dann war irgendwie mein beruflicher Weg, hat sich dann so entwickelt, dass ich dann die Ausbildung zur Erzieherin gemacht habe und dann erstmal ich habe dann Studium angefangen nach der Ausbildung, genau, habe das aber nicht beendet und habe dann nach dem Studium direkt im Frauenhaus gestartet. Genau, das war dann auch quasi mein erster Erzieherinnenjob. Und das hat mich dann natürlich auch sehr geprägt, also dann da so zu sehen, was den Frauen widerfährt, auch welche Ungerechtigkeiten, wie der Staat auch damit umgeht. Und parallel hatte ich dann auch diesen Blog gestartet, von dem du gerade gesprochen hast. Und das hat mir immer sehr viel Freude gemacht und war eine große Leidenschaft einfach von mir. Und dann hat sich das leider aber ein bisschen verloren, weil ich dann so in den klassischen Kita-Job gewechselt bin. Ne? Da ist man dann einfach oft nur überanstrengt, überlastet und hat nicht wirklich den Kopf dafür, sich noch irgendwie aktivistisch zu betätigen. Ich bin dann selber Mutter geworden. Aber dann so vor 3 Jahren ist nochmal so ein bisschen Ruhe eingekehrt oder ich habe mir selber vor allem die Ruhe genommen, um dann nochmal so ein bisschen mein feministisches Wesen, was ja immer quasi in mir war, dann nochmal auf eine aktivistischere Ebene quasi zu heben. Also so war da so ein bisschen der Weg.
Richtig cool. Ich kann mir auch voll gut vorstellen, dass das so, wenn man einmal im Frauenhaus war, ich finde, wenn man einmal so mit gewaltbetroffenen Frauen gesprochen hat, dann gibt es irgendwie kein Zurück mehr.
Ja. Voll. Und das, aber ich muss auch sagen, ich habe da wahnsinnig viel Respekt vor den Menschen, die da dauerhaft arbeiten können. Ich konnte es halt nicht. Also ich war nicht ohne Grund da weniger als ein Jahr. Also ich war, glaube ich, 3/4 Jahr, knapp unter einem Jahr war ich da, weil ich das auch einfach nicht aushalten konnte. Auch irgendwie mich gleichzeitig, weil ich ja dann nur eine Erzieherin war, in Anführungsstrichen, ich habe da ja nicht als Sozialarbeiterin gearbeitet, habe ich mich auch irgendwie so machtlos gefühlt, weil ich war vor allem viel mit den Kindern der Frauen zusammen, aber auch mit den Frauen. Und einfach, ja, ich fand es ganz schwer, auch so diese Dynamiken zu erleben, dass Frauen, die Gewalt erleben, die kommen ja meist auch aus Familien, wo es vielleicht schon Gewalt gab, nicht immer, aber manchmal. Und deshalb sind sie selber so gefangen in diesen Mustern. Ich habe wirklich erlebt, wie Frauen die Wahl hatten, gehen sie zurück zum gewalttätigen Mann oder wählen sie die Sicherheit ihrer Kinder. Und sie haben sich für den Mann entschieden, weil sie einfach so drin waren in diesem Strudel. Sie sind Opfer von Dynamiken, weil sie es niemals anders gelernt haben. Und das zu sehen und das erdulden zu müssen, okay, diese Kinder gehen jetzt zum Beispiel in die Obhut, weil man kann ja die Frau nicht zwingen, das hat mir sehr oft das Herz rausgerissen. Aber da möchte ich auch nochmal ganz klarstellen, die absolute Mehrheit der Frauen, die im Frauenhaus leben, 99%, sind am Wohle ihrer Kinder in erster Linie interessiert. Ne? Also, dass da irgendwie Frauen lieber zurückgehen zum Ex-Partner, der sie geschlagen hat, das ist eine absolute Ausnahme. Das will ich auch nochmal ganz deutlich sagen. Aber wenn es dann passiert, dann ist das schon echt sehr schwer zu ertragen.
Ja, das glaube ich. Also, ich kann das Vollzeit auch nicht. Ich bin ja immer nur ehrenamtlich einmal die Woche, jetzt im Moment auch nur 2-mal im Monat an Hilfetelefon, weil dauerhaft, also das bundesweite Hilfetelefon für Gewalt gegen Frauen, die haben richtig festangestellte MitarbeiterInnen, die das halt Vollzeit machen. Und da habe ich mich auch mal beworben und hatte auch das Vorstellungsgespräch und hätte es auch machen können, aber habe mich dann dagegen entschieden, weil das Vollzeit, das ist echt was ganz anderes. Trotzdem glaube ich, dass diese Erfahrungen was ist, was man nicht anderswo lernen kann. Also das merke ich auch selber da im Content, weil ganz viel kann man nicht aus Büchern oder aus Studien, sondern es braucht die Kombi und auch gerade diese Ungerechtigkeit, also zu merken, wie wenig Hilfe gibt's vom Staat, wie wenig Optionen haben die Frauen, wie viel ist vorab schon schiefgelaufen, um ins Frauenhaus zu gehen. Das ist ja auch ein ganz, ganz großer Schritt, den man nur macht, wenn es wenig andere Optionen gibt.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, aber wie gehst du jetzt damit um? Ich kann mir gut vorstellen, dass du auch oft Nachrichten bekommst von Betroffenen, die dir schreiben. Wie ist das für dich?
Ja, also tatsächlich ist es ein bisschen abgeschwächt, weil ich einmal dann wirklich eine öffentliche Grenze gezogen habe. Also es gab Zeiten, da war das sehr massiv. Da habe ich wirklich fast tagtäglich, ich habe meine DMs aufgemacht und dann standen da direkt ungefiltert Gewalterfahrungen, ging direkt im ersten Satz los oder Missbrauchserfahrungen. Und das, ich rechne damit nicht, wenn ich das aufmache. Oder ich habe ja auch ein tolles Management an meiner Seite, was mich unterstützt und ja auch Mails bekommt. Ich weiß, dass die das mir gar nicht mehr so offen spiegeln, aber ich weiß, dass die auch immer mal wieder regelmäßig solche Nachrichten bekommen, weil die Leute denken, wenn sie dem Management schreiben, ich lese das, aber dem ist gar nicht so. Und das ist schon sehr hart für alle Beteiligten. Und es tut mir auch oft leid, dass ich da so ein bisschen mein Management, das sind auch Frauen, die da arbeiten, da so ein bisschen mit reinziehe. Ne? Die haben das auch nicht unterschrieben, morgens den Laptop aufzuklappen. Und dann steht da detailliert, wie man missbraucht wurde. Ne? Das macht mir oft ein schlechtes Gefühl. Aber es ist ein bisschen weniger geworden, weil, wie gesagt, eine Zeit lang war es sehr massiv. Und dann habe ich ein Video gemacht und es hochgeladen und es einmal auch so kurz gespiegelt, ne, was passiert, also welche Nachrichten bekomme ich, wie ist das für mich und wie ist es vor allem für mich, damit emotional und psychisch umzugehen. Ich kann das nicht, weil wenn man sich an eine offizielle Hilfestelle wendet oder so oder an eine Beratungsstelle, die haben Supervision, die haben ein Team, die können sich austauschen. Ich habe das alles nicht, ich bin eine Einzelperson. Und das habe ich dann im Grunde genommen auch genauso gemacht. Ich habe darauf verwiesen, hey, es gibt diese Stellen, da könnt ihr euch wenden, da könnt ihr auch einfach nur vielleicht runterschreiben, was euch passiert ist. Vielleicht manchmal will man gar nicht ein Feedback, manchmal will man es einfach nur loswerden. Das habe ich gemacht und die Resonanz war zum Glück auch sehr positiv und sehr verständnisvoll. Ich hatte sehr große Angst, dass Leute danach sagen, wie, du willst jetzt meine ganzen Geschichten nicht anhören, aber das war gar nicht so. Und danach ist es auf jeden Fall deutlich abgeebbt, das muss ich schon sagen. Und da war ich auch sehr erleichtert. Ja.
Sehr gut. Ja, vielleicht übernehme ich das, weil ich traue mich das auch nicht so ganz, also öffentlich zu sagen, das ist zu viel. Bei mir ist es auch viel weniger geworden. Ich habe am Anfang ja auch betroffenen Geschichten anonym geteilt und dann wurde es viel zu viel. Also für jede Geschichte, die ich geteilt habe, habe ich bestimmt 20 neue bekommen. Und da dachte ich aber auch, kann man das einmal so sagen, weil es gibt ja auch dann gar keine Grenze. Also in so einer Beratungsstelle oder an einem Hilfetelefon geht man ja nach der Schicht nach Hause.
Ja.
Und wir lesen unsere Nachrichten ja wirklich so, das ist dann zu Hause in unserem Wohnzimmer.
Voll.
Und es gibt kein Ende, wo man weiß, jetzt ist vorbei und jetzt ist privat.
Voll. Und ich finde es auch für die Betroffenen eigentlich total schade, weil die schreiben ja, weil sie wahrscheinlich wollen, dass man ihnen hilft oder ihnen zuhört oder da ist für sie. Weil es da vielleicht ein Missverständnis gibt, ne? Weil sie denken, wir wären da die richtigen Anlaufstellen, aber wir sind sie nicht. Und du kennst es ja auch, umso mehr Reichweite man hat, umso mehr Nachrichten bekommt man. Und erstens sieht man ganz viele, ne? Weil immer neue dazukommen. Oder man hat nicht die Zeit oder manchmal halt, wie in diesen Fällen, auch nicht die emotionalen Kapazitäten, um zu antworten. Und das finde ich eigentlich auch total schade, dass jemand den Mut fasst und sich an mich wendet und mir die Geschichte erzählt. Und ich kann vielleicht gar nicht antworten. Das ist dann so schade. Das haben die Personen nicht verdient. Und deshalb wäre es halt gut, dass sie sich einfach direkt an Personen wenden, die ihnen definitiv antworten können, die das emotional tragen können und die da wirklich fachliche, gute Ratschläge geben können.
Ja, das ist echt ein sehr guter Punkt. Ich teile meistens auch einfach vom BFF, das ist der Bundesverband der Frauenberatungsstelle und Frauennotruf. Also du weißt das aber für die Zuhörenden. Die haben auf ihrer Webseite eine Kategorie Hilfe vor Ort und da kann man wirklich auch die Postleitzahl eingeben und dann kriegt man alles angezeigt, was es so gibt in der Nähe. Oder eben das bundesweite Hilfetelefon unter der 116-016. Da kriegt man auch 24/7 Unterstützung und die haben nämlich auch eine Chatfunktion, Chat- und E-Mail-Beratung. Das, weil ich glaube, das ist für manche auch eine Hürde, dass man uns halt schreiben kann und anderswo anrufen muss.
Ja.
Aber genau, da kann man nämlich auch Mails oder Chats hinschicken.
Perfekter Hinweis, sehr gut.
Ich wollte dich auch noch fragen, gibt es für dich feministische Themen, wo du sagst, die sind für Social Media nicht geeignet? Ich denke zum Beispiel an das ganze Thema Sexarbeit. Ich finde, das zu diskutieren ist zu komplex und zu verwoben in patriarchalen Strukturen und in Kapitalismus, dass der Fokus immer viel zu doll und zu schnell auf die Frauen verrutscht, solange wir da noch andere Probleme haben.
Ja.
Und ich finde aber, das ist so, also ich kann darüber ewig quatschen, aber ich glaube, für Social Media das in so einem kurzen Video aufzubereiten, ist zu komplex.
Auf jeden Fall. Und ich bin ja da so ein bisschen, ich weiß, da geht meine Meinung auch vielleicht mit einigen auseinander. Ich bin auch oft der Meinung, dass wir über Themen sprechen können und sollten, die Frauen betreffen. Aber ich bin gleichzeitig oft der Meinung, dass nicht jedes Thema, was eine Frau betrifft oder vorrangig Frauen betrifft, unbedingt überhaupt ein feministisches Thema sein muss. Also mein erster Gedanke war gerade, du hast jetzt Sexarbeit gesagt, mein erster Gedanke war erst so Thema Schönheits-OPs und so, ne? Weil das wird ja auch oft in so einen feministischen Kontext gestellt. im Sinne von Selbstbestimmung. Ne? Eine Frau soll sich selber so gestalten können, wie sie will. Aber ich bin zum Beispiel so, ich vertrete die Meinung, habe das auch schon öfter öffentlich geteilt, dass das für mich an sich nicht feministisch ist per se. Das heißt nicht, dass ich Frauen, die sich zum Beispiel operieren lassen, unfeministisch finde. Ne? Also ja, sie beugen sich vielleicht Unsicherheiten, die vielleicht durch patriarchale Strukturen entstehen. Aber das machen sie ja nicht aus böser Absicht, weil sie jetzt anderen Frauen schaden wollen oder so. Aber sich, wie gesagt, diesen Strukturen zu beugen, ist halt an sich nicht feministisch. Und ich finde das auch gar nicht so dramatisch. Also ich finde diese Erwartungshaltung auch immer von perfektem Aktivismus. Ich glaube, das stellen wir vielleicht generell mehr an Frauen als an Männer. Also wir sagen ja auch nicht, wie du als Mann, also das ist ja total unfeministisch, dass du dich jetzt operieren lässt oder so. Nee, das würden wir nur Frauen sagen. Also es ist, ich merke auch schon, wenn ich jetzt rede, das ist so sehr verwoben. Es ist ein sehr komplexes Thema. Es ist einfach zu groß. Also ich stimme dir dazu, manche Themen sind zu groß und zu komplex. Und wie gesagt, nicht alles ist meiner persönlichen Meinung nach so feministisch, wie es auf den ersten Blick erscheint. Und deshalb finde ich, hat es da manchmal auch nicht wirklich Platz in dem Diskurs, weil ich auch nicht sicher bin, ob man manchmal vielleicht auch Leute eher, also ich glaube, manche Sachen hat man nicht auf dem Schirm, aber umso mehr man drüber redet, umso mehr gelangen sie auf dem Schirm. Und ich frage mich, wenn wir oft zum, als Beispiel über Schönheits-OPs und wie feministisch ist das reden, frage ich mich, ob das dann halt dieses Thema so in den Fokus stellt und Leute denken, naja, vielleicht mache ich es doch einfach mal. Guck mal, alle reden über OPs, also ist doch gar nichts dabei, dann mache ich das doch. Also das wäre so für mich auch so ein Thema, wo ich sage, Aufklärung ja, aber ganz wichtig, Verharmlosung nein.
Ja, bin ich 100% bei dir. Ich finde auch, es muss nicht alles immer feministisch sein. Also gerade beim Thema so Schönheits-OPs finde ich auch, also ich finde, nur weil auch jetzt Feministinnen das machen, ist es auch nicht feministisch. Also nicht nur, weil Frauen es machen, aber es ist darum auch nicht verwerflich, sondern es ist halt die persönliche Entscheidung. Und ich glaube auch, wir hätten da komplett andere Ansprüche an Männer. Plus obendrauf sind wir ja nun mal in einem patriarchalen System und in einem kapitalistischen System. Also man muss ja schon auch sagen, die Leute würden uns auch weniger zuhören auf Social Media, je weiter wir abweichen würden von einem klassischen Schönheitsideal. Also
ja, auf jeden Fall.
Wenn ich jetzt ganz aufhören würde, mich zu schminken und meine Haare kurz und pink, dann ist das vielleicht selbstbestimmter. Aber ob das dann die Message weiter noch, also ich finde es gut, wenn man das macht, wenn man das möchte, aber das ist schon alles dann auch in diesem System wieder einzuordnen. Und ich meine, gerade auf Social Media, wo wir ja den Großteil unserer Arbeit machen, muss man schon sagen, also je dünner, je weißer, je blonder, blauäugiger, das ist auch ein rassistisches System, desto erfolgreicher ist man da. Also das hat schon Sinn und Zweck. Und ich glaube auch gerade, also mir ist auch super wichtig, in der Arbeit alle Geschlechter zu erreichen, aber vor allem auch Männer, weil wir brauchen die, um irgendwas zu ändern. Und ich glaube, da gibt es so extrem viele Vorteile. Und wenn ich da jetzt, ich rasiere mich auch nicht immer. Ich weiß aber trotzdem, dass es in vielen Kontexten dann doch auch als unprofessionell gilt, wenn man mit unrasierten Beinen im Sommer kommt. Ja. Das kann man dann trotzdem machen, aber es ist was ganz anderes, als ich noch für eine feministische NGO gearbeitet habe. Da hat es wirklich keinen gejuckt, ob ich Make-up getragen habe oder nicht, oder ob ich Beine rasiert hat oder nicht, das hat mich jetzt weder professioneller noch irgendwie weniger professionell gemacht oder selbstbestimmter oder unselbstbestimmter. Aber ich glaube schon, wir bewegen uns halt in diesen Strukturen und darum ist es dann nicht, ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall unfeministisch, andere Frauen dafür zu verurteilen.
Das definitiv, das denke ich auch.
Genau dasselbe, finde ich, ist bei diesem ganzen Thema, ob Ikimel jetzt feministisch ist oder ob das dem Feminismus schadet und so, oder tatsächlich auch Frauen mit OnlyFans-Accounts, finde ich auch, das ist sowas, naja, Männer, also so beim Thema OnlyFans, Männer kaufen das halt, Männer sind da das Problem, das existiert und es gibt diese Möglichkeit, damit Geld zu machen, und ob das den Feminismus nach vorne bringt, damit zu machen, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich eher nicht, aber sich auf diese Frauen zu fokussieren, ganz viele feministische Button beschäftigen sich da nur mit diesen Frauen in dem System.
Ja. Das voll bringt. Ich denke auch, ich habe da letztens auch so drüber nachgedacht, ich glaube, es kommt auch immer so ein bisschen drauf an. Und wie gesagt, das ist komplett wertfrei gemeint. Ich kann mir aber schon vorstellen, vielleicht eine Frau, die extrem doll dem gängigen Schönheitsideal entspricht, die vielleicht auch nachgeholfen hat, um noch mehr, ohne das böse zu meinen, aber um noch mehr diesem Male Gaze zu entsprechen und die dann sich vielleicht freizügig gibt, sexy gibt, sexuell selbstbestimmt gibt und so. Da würde ich auf jeden Fall sagen, ich glaube nicht, dass uns das per se vorwärts bringt. Wie gesagt, ich werte das nicht ab, ich verurteile das nicht, aber es bringt uns, glaube ich, nicht unbedingt vorwärts, wenn wir dem Ideal entsprechen und dann quasi den Männern das liefern, was sie ja an sich auch sehen wollen, weil sie zahlen ja dafür, ne? Aber was ich glaube, was uns richtig doll vorwärts bringen könnte, ist, wenn es mehr Frauen geben würde, die eben nicht diesem Ideal entsprechen und die trotzdem sagen, weißt du was, scheiß drauf. Ja, ich poste mich im Bikini jetzt auf Instagram, was willst du machen? Weißt du, ich glaube, dass wir einfach, umso mehr Vielfalt wir sehen von Körpern und die einfach nicht diesem Male Gaze entsprechen und sie sich trotzdem nicht verbieten lassen, einfach sich zu zeigen und auch, ja, diese Frauen oder diese Menschen bekommen dann leider oft viel Hate von Männern ab. Das ist extrem scheiße. Aber wenn die es schaffen, da drüber zu stehen und sich trotzdem zu zeigen, ich denke, das kann uns tatsächlich vorwärts bringen. Mhm. Weißt du, wie ich meine?
Auf jeden Fall. Ja, ich glaube auch, was uns richtig doll nach vorne bringen könnte, als zusätzlich, wäre, wenn wir einfach kollektiv entscheiden würden, wir haten nicht gegen andere Frauen. Ja. Also weil je diverser man ist und man zeigt sich im Internet, desto mehr Hass kriegt man. Und ich ganz viel davon halt ja nicht nur von Männern. Also Männer sind schon die Schlimmsten, die da im Internet unterwegs sind. Aber ich kriege auch viele böse Nachrichten von Frauen. Ich kriege auch ganz viel Kritik aus feministischen Kreisen. Das gab es immer schon. Also ich habe mich mit vielen feministischen Vereinen auch zerstritten, auch wegen meinen Ansichten zu Transrechten. Das gefällt vielen. Nicht, dass Transfrauen Frauen sind.
Finde. Ja. So krass, ich check nicht, wie das Leute sauer macht, aber gut.
Ja, aber ich glaube, wenn wir einfach kollektiv sagen würden, so, wir haten nicht mehr gegen andere Frauen, sondern wir supporten uns gegenseitig, dann wäre, glaube ich, dieses Echo der Männer schon mal viel, viel weniger stark. Und dann wären wir, glaube ich, als Gruppe einfach extrem resilienter, um wirklich auch so selbstbestimmt leben zu können, wie wir wollen, ohne diesen krassen Druck von außen.
Toll. Und ich würde auch nochmal ganz klipp und klar sagen wollen, ich habe ja gerade noch gesagt, nicht alles bringt uns vielleicht vorwärts. Ich will das auch nochmal ganz deutlich machen. Das ist ja nicht per se schlimm. Wie gesagt, ich hatte das vorhin schon gesagt, diese Aktivismus-Erwartung 24/7 an Frauen, an Feministinnen, das finde ich Schwachsinn. Wir alle, keiner ist ausgenommen, macht Dinge, die uns an sich auf einer feministischen Ebene, auf einer politischen Ebene, nicht immer vorwärts bringt. Und das muss auch okay sein, weil wir sind alle Menschen. Keiner muss hier irgendwie Superman, Superwoman sein und immer hier die Welt retten. Das ist fein. Also wie gesagt, ich kritisiere das in keinster Art und Weise.
Ich hätte auch noch einen Punkt auf meiner Liste. Und zwar denken alle, wir sind dieselbe Person. Genauso wie alle anderen feministischen Creatorinnen. Wie oft kriegst du da was zu? Also ich habe ja letztens erst ein Video geschickt bekommen mit dem Hinweis, ach, das wäre doch was für 100 Sekunden Wissen.
Also mein Format
klar, dein
eigentlich.
Format.
Ja, ich habe das auch immer mal wieder. Aber weißt du, was ich auch komisch finde? Ich habe das oft auch mit anderen, dass ich verwechselt werde, die gar nicht mal per se feministischen Content machen. Also ich habe das Gefühl, für viele sind auch einfach Frauen online, die sind alle gleich. Also es sind natürlich schon bubble-nahe Frauen, mit denen ich verwechselt werde. Also ich werde jetzt nicht mit einer rechten Content-Creatorin verwechselt, das natürlich nicht. Aber letztens zum Beispiel hatte ich, dass ich mit der Paulina von Mordlust verwechselt wurde. Die macht ja an sich jetzt nicht feministischen Aufklärungskontent, sondern macht halt True Crime und macht das ja auch sehr, sehr gut. Aber weißt du, das habe ich nicht so ganz verstanden, die Verwechslung. Oder mit der Nini, die macht so politischen Content. Jetzt glaube ich auf Insta Nini erklärt Politik. Macht sie ganz großartig, aber mit der werde ich auch, wir werden sehr regelmäßig verwechselt. Und ich check's nicht so 100%, weil ja, die Gemeinsamkeiten sind oft dann nur sehr subtil. Zum Beispiel zwei Frauen haben braune Haare. Und dann können die Leute, dann flippt die Masse aus. Keiner weiß mal, wer es wäre. So wie dieses Spider-Man-Meme, wo die so im Kreis stehen und sich alle gegenseitig so mit den Fingern auf sich zeigen. So, wer ist wer? Kein Plan. Die haben ja beide braune Haare. So. Und Ja, also ich glaube zum Beispiel die Nini, die nehme ich jetzt als Beispiel, die ist damit vollkommen fein, die ist damit cool, wenn die auch mit mir verwechselt wird, weil ich oft auch denke, was die macht, ist ja viel komplexer. Die erklärt deutsche oder generell Weltpolitik. Ich finde, das ist schon ein bisschen komplexer als das, was ich manchmal mache. Ich mache auch komplexe Sachen, aber nicht immer. Und ja, aber warum das passiert, ich bin nicht sicher. Ob wir, wie gesagt, ob das einfach für die Leute nicht so wichtig ist, weil wir sind Frauen oder keine Ahnung was oder weiß nicht, was ist deine Theorie?
Ich weiß es auch nicht. Ich habe mich so ein bisschen reingelesen gestern mal, was es so für Theorien dazu gibt, dass Frauen so sehr verwechselt werden. Es gab dazu keine eindeutige Antwort. Es gibt so ein paar Theorien, also dass zum Beispiel historisch Frauen ja überhaupt nicht präsent waren in Medien, in Politik, in Wissenschaft und mittlerweile zwar ja, aber immer noch deutlich unterrepräsentiert, aber dass dadurch irgendwie die Gehirne gar nicht trainiert wurden, Frauengesichter überhaupt auseinander zu differenzieren. Also dass weibliche Gesichter und Stimmen gar nicht so besonders abgespeichert wurden. Und das, ja, da gibt es auch Studien, dass Männer als Individuen gesehen werden und Frauen als Frauen. Also eine homogene Gruppe.
Okay, sehr schön.
Ja, weil ich finde, wir sehen uns jetzt auch gar nicht so ähnlich dafür, dass die Leute denken, wir sind die exakt selbe Person. Aber ich glaube,
gar nicht.
Weil wir beide eine Frau sind, reicht das schon.
Ja, und klar, ich check das schon, also nee, ich check's an sich nicht, aber wahrscheinlich dann auch diese feministische Verbindung, die dann Leute ziehen, ne, zwei, die Feminismus machen und dann irgendwie, ich denke mal, das wird dann so der Verwechslungspunkt sein. Aber an sich verstehe ich es auch nicht. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, wie es sich für dich anfühlt, auch wenn ich mit ganz großartigen Frauen verwechselt werde, wo ich mir denke, ja Mann, wenn ich mit jemandem verwechselt werden will, dann mit denen. Gibt es trotzdem oft so einen faden Beigeschmack, weil ich halt denke, ich stecke da viel Arbeit rein, ich mache das seit Jahren, aber ich bin für viele Menschen, es ist immer noch die absolut überwältigende Minderheit, aber es gibt eine Gruppe von Menschen, die scheinen mich nicht als Individuum zu sehen, für die bin ich nicht Josi, für die bin ich, na die eine da, die da mit dem Mikro, Feminismus, Alina. Paulina, keine Ahnung, die halt. So, ne? Und das ist dann schon auch, denke ich mir, Mensch. Also es wäre schon cool, irgendwie als Individuum ernst genommen zu werden.
Verstehe ich sehr. Also als ich das bekommen habe mit dem 100 Sekunden Wissen, ich habe mich schon im ersten Moment gefreut. Ich dachte auch, Mensch, das ist ja nett. Aber im zweiten Moment dachte ich schon auch, das ist echt ärgerlich. Also man steckt da so viel rein. Wir sind verschiedene Personen. Ich kann sehr gut verstehen, wenn man den Namen von uns nicht weiß, weil das merke ich auch. Ich habe vor allem auf TikTok, da habe ich ganz viel, ich folge denen, ich sehe die immer, ich kann genau beschreiben, wer die sind, was die machen. Ganz oft erzähle ich anderen davon und will dann den Account benennen und kann das nicht.
Also ja.
Das kann ich verstehen, dass das so ist, weil man ja wirklich selten auf den Namen guckt. Bei Instagram ist irgendwie ein bisschen was anderes, finde ich. Ich find, bei Instagram habe ich den Namen präsenter als bei TikTok.
Ist bei mir glaube ich auch so.
Aber das ist ja nicht das Problem. Es ist ja nicht das Problem, dass die unsere Namen nicht kennen, sondern dass sie wirklich denken, wir sind dieselbe Person.
Voll. Also ja, dass man einfach so Privatnachrichten bekommt mit hey, bla bla bla, dann steht da einfach ein anderer Name. Ja, das finde ich dann schon wild, weil dann musst du ja eigentlich theoretisch in diesen Momenten wirklich nur oben gucken, was steht für ein Username. Und also frage ich mich auch, und selbst dafür reicht es dann oft nicht. Und dann frage ich mich, also ist es den Leuten so egal? Ist es irgendwie, klingt so doof, ist es mangelnder Respekt oder so? Ich check's halt wirklich nicht, weil wie gesagt, die Leute müssten einfach nur oben lesen. Aber gut, man steckt nicht drin. Vielleicht ist es auch ganz anders und es zeigt einfach nur, wie wir einfach zu viel auf Social Media sind und alles in so eine Masse eingeht und dann wir alles nicht mehr voneinander unterscheiden können. Das kann auch sein. Wobei, ich muss das trotzdem direkt korrigieren, ich weiß, dass es männlichen Creatoren eigentlich nicht so geht, dass die verwechselt werden. Also man kann es dann doch nicht pauschal sagen, es liegt nur an dem zu hohen Social-Media-Konsum. Es scheint schon so ein bisschen Indizien dafür zu geben, dass es vor allem Frauen betrifft, dieses Vermischen, Verwechseln etc. pp.
Ja, ich glaube auch und ich kann es auch gut verstehen, dass einen das ärgert. Also gerade mit 100 Sekunden Wissen, man muss ja nur einmal auf dein Profil klicken. Das steht oben drin. Man sieht mehrere Videos dazu. Und wenn man bei mir das schickt und man sieht dazu gar keinen Hinweis auf meiner Seite, dass ich dazu schon mal was gemacht habe, dann könnte das auch ein Anhaltspunkt sein. genauso finde ich das, wenn Leute einem schreiben, hier, mach doch mal was zu dem Thema und schicken einem Fall. Und dann sage ich, ja, ich habe dazu ja gerade ein Video hochgeladen vor 2 Tagen. Also das ist noch, also man muss nicht mal runterscrollen in meinem Feed, um das zu sehen.
Das habe ich auch sehr oft. Das habe ich sehr oft. Und ich hatte auch gestern, hatte ich eine Situation, das finde ich ja immer total schade. Da hat dann auch eine Person, ich habe einen Screenshot geteilt von einem Kommentar, den ich unter einem Video bekommen habe, so ein dummer Männerkommentar, ich sag dir doch, wie es ist. Und dann habe ich halt nur so kurz drüber geschrieben, unter welchem Video das stand. Und hat die Person so gefragt, hä, ich kenne das Video nicht. Und dann denke ich auch schon so, ja, wo ich mir auch schon denke, okay, der erste Schritt wäre vielleicht, man geht auch halt aufs Profil und guckt nach dem Video. Wenn man das nicht machen möchte, okay, dann habe ich dann halt geantwortet. Ich habe nur geschrieben, irgendwie von wegen so sinngemäß, das habe ich halt hochgeladen vor 2 Tagen. Oder du findest es auf meinem Profil irgendwie so. Und was ich manchmal echt, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber dann schwierig finde, ist auch die Erwartungshaltung, die viele Leute dann an einen haben. Die Person hat dann kritisiert, dass meine Antwort, ich schwöre auf alles, das war eine normale, also sachliche, höfliche Antwort. Aber die Person meinte, das war gar nicht sachlich, es war gar nicht höflich, weil ich hätte, also weil ich einfach so geschrieben hätte, es ist auf meinem Profil, wo ich mir denke, Leute, was ist los? Ich habe auch das Gefühl, viele erwarten, dass man so, hey, du Liebe, na, toll, dass du mir schreibst, wow, und hier, und du findest es da, hier ist noch ein Link und so. Also auch diese Erwartungshaltung von wegen, Frauen müssen immer dann auch so süß sein und so lieb sein und alles. Und wenn man einfach nur ganz sachlich sagt, ja, ist auf meinem Profil, schau, Alter, wie unsachlich ist die denn, wie unfreundlich ist die denn? Das ist auch sowas, glaube ich, ich weiß nicht, ob männliche Creator das erleben, weißt du?
Glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, auf so eine Antwort wäre dann gekommen, ja Mensch, ach toll, dass du mir antwortest.
Total. Ja, ich kriege ich auch, ne? Ich kriege das auch oft, dass Leute schreiben, toll, dass du antwortest und so. Aber wie gesagt, es gibt immer mal 1-2 Leute, die da durchrutschen. Da kannst du antworten, wie du willst. Die sind pisst. So. Mhm. Weil es halt, du hast halt nicht 50 Herzchen dahinter geschrieben. Und dann war scheiße. So, weil als Frau muss man ja natürlich so schreiben, ne? Immer lieb und mit Herzchen. Sonst ist man eine Bitch.
Ja, es muss mit Emojis sein, mit Herzchen und mit dem, der so glücklich lächelt.
Ja, voll.
Aber ja, ich kann es schon verstehen, aber also, es ist irgendwie so schnell rausgeschickt, sowas. Und es wird so ein bisschen angesehen. Ich glaube schon, dass die Art von Content, die wir machen, dafür auch relevant ist, weil, also ich weiß nicht, ob wenn wir jetzt so Mode-Content machen würden, zum Beispiel, ob die Leute dann auch so eine krasse Anspruchshaltung hätten. Aber ich glaube schon, weil wir so feministische Aufklärungsarbeit machen, erwarten die Leute einerseits, dass das alles so unbezahlt ist. Also wie gesagt, nicht alle, die meisten sind ja wirklich total nett, aber viele erwarten dann, dass es unbezahlt ist, erstens. Und zweitens, dass es halt Care-Arbeit ist. Wir machen das, weil wir wollen ja auch nicht weiter belästigt werden und wollen auch nicht, dass es weiter Gewalt gegen Frauen gibt. Und darum klären wir halt auf und machen das für alle, in genau dem Ausmaß und der Menge, wie sie sich das jetzt gerade wünschen. Mhm. Naja, aber du hast diese Woche ja auch über das Thema Hexenverfolgung gesprochen. Fand ich sehr, sehr spannend. Das ist ja so ein prominentes Thema auch im Feminismus, was immer mal wiederkommt. Ich sehe das auch immer auf Demos. Wir sind die Töchter oder wir sind die Enkelkinder der Hexen, die ihr nicht verbrennen konntet. Seid ihr sowas sehr Empowerndes. Es wird ja auch immer mal diskutiert, ist die Hexenverfolgung der Femizid des 15. bis 18. Jahrhunderts. Mhm. Aber in deinem Video habe ich zum allerersten Mal gesehen, dass das auch was ist, was jetzt aktuell noch passiert. Kannst du da noch mal kurz zusammenfassen, was du da gesagt hast?
Voll. Und es ist ja nicht nur, dass es jetzt noch passiert, es passiert jetzt viel mehr als damals. Ne? Also man denkt ja vielleicht so, ja, früher Mittelalter, frühe Neuzeit, die waren alle noch nicht so intelligent, ne? Die haben noch viel Aberglauben gehabt, etc. pp. Die haben da wahrscheinlich massenhaft die Leute getötet. Und ja, dem ist auch so, aber wir haben heute in einer viel, viel kürzeren Zeitspanne, also damals, die Hexenverfolgungen haben sich so über knapp 300 Jahre gezogen. Wie gesagt, vom Ende des Mittelalters bis frühe Neuzeit. Und in diesen 300 Jahren, wie viel waren das? Ich glaube, nicht bis 60.000 Todesopfer, schätzt man so. Und heutzutage, in den letzten 60 Jahren allein, geht man ja von bis zu 100.000 Todesopfern aus. Also ja fast doppelt so viele in einem Bruchteil dieser Zeitspanne. Und man geht ja auch davon aus, dass es mehr wird, weil wir haben natürlich viele Katastrophen auf der Welt und Katastrophen bringen nicht unbedingt das Beste im Menschen zum Vorschein, weil natürlich jeder will in Sicherheit leben. Und der Mensch ist natürlich auch so gestrickt, dass er da lösungsorientiert ist. Er will ja die Krisen loswerden. Und manchmal, wenn vielleicht andere Mittel nicht da sind oder vielleicht auch Bildung nicht ganz da ist oder was auch immer, dann verschwimmt das so ein bisschen. Und die Leute sehen mehr die Schuld in einer Frau, die irgendwie, keine Ahnung, abends sich mal den Mond anguckt und nicht wirklich vielleicht in dem kapitalistischen System, was ihr Land ausbeutet, ne? Und es ist natürlich viel leichter, eine Frau einfach zu steinigen, als irgendwie einen nationalen Aufstand loszutreten. Und genau, das habe ich da so ein bisschen beleuchtet, einfach wie stark das bis heute noch verbreitet ist und vor allem, dass die Zahl sehr groß ist und dann auch noch leider deutlich steigt. Und vor allem, was auch sehr wichtig war, ist, wie sich so die Formen der Gewalt ändern. Also früher war es ja oft so, ne, man hat die Frauen da irgendwie in Wasser getunkt und wenn sie schwimmen konnten, waren sie eine Hexe, wurden getötet. Wenn sie nicht schwimmen konnten und untergegangen sind, waren sie keine Hexe, tot waren sie so oder so. Und heutzutage greift da auch noch so ein bisschen sexualisierte Gewalt. Also dass Frauen auch in Anführungsstrichen, ganz große Anführungsstrichen, nur gefoltert werden, nicht per se immer getötet werden, aber dann diese Folterungen sehr spezifische Verletzungen beinhalten. Verletzungen des Intimbereiches, des Brustbereiches, also wo wirklich Leute, die dort vor Ort arbeiten, sagen, ja, wir sehen, das nimmt zu, weil wir sehen auch, dass gewisse pornografische Inhalte immer mehr verbreitet werden und immer mehr normalisiert werden. Und da scheint es einen großen Zusammenhang zu geben, ne? Also umso mehr wir in den Medien sexualisierte Gewalt gegen Frauen normalisieren, umso mehr normalisiert sich das natürlich auch im Alltag. Oder gut, das ist vielleicht nicht Alltag, aber zumindest im zwischenmenschlichen Miteinander. Ja, das war so mein Video, worüber ich gesprochen hatte.
Ja, fand ich super spannend. Das hatte ich gar nicht auf dem Zettel, dass das so ein Thema ist. Es wundert einen natürlich wieder mal gar nichts, dass immer wieder neue oder beziehungsweise dann alte Wege gefunden werden, um Gewalt gegen Frauen auszuüben. Aber gerade dieses Hexenthema, ich finde, das hat so ganz, ganz viele Parallelen zu der aktuellen Gesellschaft. Also ich habe dann auch mich so ein bisschen eingelesen, was halt so die Begründung für damals war. Und das ist alles so krass übertragbar. Also dieser Wunsch, wie du auch gerade gesagt hast, so ein Feindbild zu finden, um sich eben nicht mit dem großen Ganzen auseinanderzusetzen. Das ist ja genau dasselbe, was ja jetzt auch mit der Migrationspolitik probiert wird, dass da eben ein Feindbild probiert wird zu schaffen oder wie Friedrich Merz es halt gegen das Sozialhilfesystem und BürgergeldempfängerInnen hetzt. Ist ja ein Mittel, um abzulenken von einer absolut nicht funktionierenden Politik und im Sozialsystem, was eigentlich viel, viel sozialer sein müsste.
Auf jeden Fall.
Aber ich habe ja auch so ein Zitat rausgesucht aus dem 1487, aus dem Hexenhammer. Das war damals das wichtigste demologische Schriftstück des späten Mittelalters und der beginnenden Neuzeit zu dem Thema. Da wurde geschrieben, der Teufel ist machthungrig, Besitz ergreifen und Widersacher. Und als Widersacher Gottes benutzt er die Frauen, die ebenso machthungrig, sexbesessen und rachsüchtig seien wie er, als Werkzeug zur Bekämpfung des göttlichen Schöpfungsplanes. Weil die drei Laster, Unglaube, Ehrgeiz und Wollust, besonders bei schlechten Frauen herrschen, die deshalb vor den übrigen auf Schadenszauber bedacht sind, weil sie vor ihnen den Lastern ergeben sind. Weil unter diesen drei Lastern das letzte am meisten vorherrscht, nämlich die Wollust, sind auch jene unter den Ehrgeizigen mehr angesteckt vom Laster der Hexerei, die zur Erfüllung ihrer verderblichen Begierden mehr entbrennen, nämlich die Ehebrecherin, die Huren und die Konkubinen der Großen. Und da dachte ich, das ist ja genau, was wir jetzt auch gerade machen, weil die, also auch diese Ehebrecherin, die, also Huren wird hier geschrieben, die Sexarbeiterin, die Konkubinen, das wird alles so getan, als gäbe es da keine Männer, mit denen die sowas gemacht haben. Es wird ja, also das sind ja Männer, die da hingegangen sind und wo dann bei Frauen die Schuld gesucht werden, weil sie jetzt die sind, die dann vom Teufel besessen sind und alle anderen korrumpieren. Ich finde, das hat sich irgendwie gefühlt seit dem 15. Jahrhundert überhaupt nicht geändert. Es wird immer nur die Schuld bei Frauen für das Fehlverhalten von Männern gesucht. Dass Frauen, die sind die, ja auch sich nicht unter Kontrolle haben, die zu emotional sind. Und Männer sind die, ganz rational, weil sie machen jetzt ja Gerichtsprozesse.
Klar.
Und stoppen die Frauen beim Ehebrechen und bei der Sexarbeit, wo überhaupt keine Männer mit dabei sind.
Ja, das was ich aber auch da krass finde, ist, dass es bezieht sich alles auf Sexualität. Ne? Also ich bin mir sicher, also ja, Menschen können schlimme Sachen machen. Auch Frauen können natürlich schlimme Sachen machen. Und mir würden sehr, sehr viele Dinge einfallen, die man schlimm machen kann. Aber selbstbestimmt Sex zu haben, also da zähle ich jetzt halt mal SexarbeiterInnen rein oder was auch immer. Oder also auf heute bezogen wären das ja vielleicht auch einfach Frauen, die wechselnde Sexualpartner haben. Ne? Damals wären die da auch mit reingekommen. Wahrscheinlich waren das für die halt auch Huren. Ne? Das waren vielleicht ja nicht mal Frauen, die dafür Geld genommen haben. Die hatten einfach vielleicht mehrere Partner. Das waren direkt Huren. Und dass das so das Nonplusultra des Allerschlimmsten ist, was eine Frau tun kann. Also nicht irgendwie, die tötet jemanden oder die lässt ihre Kinder verwahrlosen. Nein, sie bumst. Was gibt es nur Grausameres? Das finde ich halt wild. Aber das ist, wie du sagst, bis heute. Ne? Also die sexuelle Selbstbestimmung von Frauen ist ja so ein krasses Dorn im Auge von vielen Menschen. Ich check's nicht, aber es hat sich nicht viel verändert.
Ja, das fand ich schon echt sehr erschreckend zu sehen. Ach krass, all das sehen wir auch noch heute. Ein anderer Punkt war auch, dass in diesen Gerichtsprozess natürlich Frauen überhaupt gar kein Gehör gefunden haben und auch überhaupt nicht in der ganzen öffentlichen Debatte. Außer sie sind als Belastungszeuginnen aufgetreten. Also dann, wenn sie andere Frauen belastet haben, dann wurden sie natürlich gehört und dann wurde dem auch ein großer Wert zugemessen. Ich finde, auch das ist so typisch, wie es auch heute ist, dass so Stimmen von Frauen, die gegen andere Frauen schießen, also wie jetzt zum Beispiel eine Sophia Tomalla sagt, ach ja, Till Lindemann, der kann gar nicht so sein, weil zu mir war der ja nie so. Dem wird immer so ein ganz besonders großer Wert beigemessen. Das wird dann viel eher gehört als die riesengroße Anzahl an Frauen, die halt was anderes sagen.
Mhm. Voll, ja, so ein bisschen. Also es ist ja auch so ein schwieriger Begriff, kritisieren ja viele. Aber das klingt ja dann so ein bisschen, die dann da damals ausgesagt haben, waren wahrscheinlich die Mütter der Pygmies heutzutage. Oder die haben dann so, das waren die Ersten, die sich dann auf die Seite der Männer gestellt haben, weil wir wissen ja faktisch, die absolute Mehrheit der Frauen war ja einfach faktisch unschuldig, hat gar nichts gemacht. Also selbst wenn man in Anführungsstrichen schuldig ist, weil man Ehebruch begangen hat, rechtfertigt das ja natürlich nicht eine Hexenverbrennung. Also ja, verrückt.
Ja. Ja, und Männer würden dafür keine Strafe kriegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Frauen so viel mehr fremdgegangen sind als Männer. Sondern die wurden halt bestraft und die Männer nicht. Und wahrscheinlich, selbst wenn der verheiratete Mann mit einer anderen Frau was hatte, ist wahrscheinlich trotzdem dann die Frau schuld gewesen, weil sie ihn ja verführt hat.
Die war vom Teufel besessen und hat ihn deshalb verführt und muss deshalb jetzt verbrannt werden. Klar, man kennt's.
Ja. Ja, und der letzte Punkt war noch, wo ich auch drüber gestolpert bin, dass auch Männer irgendwann angefangen wurden zu verurteilen in diesen Prozessen. Also natürlich primär Frauen, aber irgendwann auch Männer. Und zwar die als besonders feminin galten. Und da dachte ich auch, klar, also da kommen wir auch wieder dann hin zum Thema Queerfeindlichkeit. Und man ist dann auch Teil der Anschuldigung und der Gewalt, wenn man zu nah an Weiblichkeit ist. Und das ist ja dann oft, also ich glaube, dass davon, das hatte bestimmt mit, es waren bestimmt viele queere Menschen dabei, die denen zugeteilt wurde, sie seien zu weiblich und müssten darum den Hexenverbrennungen zum Opfer fallen.
Voll. Und da auch zum Beispiel Transidentitäten gibt es ja auch faktisch schon immer. Also gibt es ja eigentlich, seit es Menschen gibt. Ne? Also das wird da wahrscheinlich auch so, kann ich mir gut vorstellen, mit reinspielen. Ne? Also vielleicht eine Transfrau irgendwie wurde damals wahrscheinlich, also hundertprozentig einfach als 100%. Mann, als Mann gelesen. Das ist ein Mann, ne? Und das wird wahrscheinlich, also könnte ich mir vorstellen, ist jetzt nur eine Theorie, ich habe dazu keine Belege, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass unter diesen, in Anführungsstrichen, männlichen Opfern auch einfach viele Transfrauen sind, ne?
Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich fand es echt super spannend, das ganze Thema, weil es wirklich alles irgendwie, ja, wir haben uns gefühlt sehr wenig nach vorne bewegt.
Auf jeden Fall, ja. Ja, das belegen die Zahlen, das ist traurig, auf jeden Fall. Also es hat sich ein bisschen aus Europa wegbewegt, ne? Also ich habe das Gefühl, es ist einfach nur in andere Kreise der Welt geschiftet, also da, wo die meiste menschliche Not ist. Ne? Also da ist das halt einfach quasi so ein bisschen hingewandert.
Ja, aber ich glaube trotzdem, wir haben hier auch eine abgewandelte Form. Also es sind dann eben keine Hexenverbrennungen oder auch die Folterungen, sondern halt anderes. Also es ist dann, gibt sind dann halt einfach ganz klassische Femizide, es sind ganz klassische das Entfernen von Rechten für Transmenschen, Queerfeindlichkeit, rassistische Übergriffe, also dieses Ganze, wir probieren jetzt Sündenböcke zu finden, die wir für das Schlechte in der Welt verantwortlich machen wollen. Das, glaube ich, das haben wir genauso unter einem anderen Titel.
100% denke ich auch.
Ich hatte aber noch einen letzten Punkt zu deiner Empfehlung aus deiner Story letztens. Und zwar ist das eine Netflix-Doku. Die heißt Unbekannte Nummer. Es geht da um einen Catfish an einer Highschool, wobei ich den Begriff Catfish in dem Zusammenhang irgendwie viel zu seicht finde.
Habe ich auch nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt. Ich finde, Catfish passt da nicht 100%. Und wir müssen aber auch sagen, Alida, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht spoilern, oder?
Ja, ich habe auch überlegt schon, ob wir spoilern oder nicht. Ich habe Lust zu spoilern.
Okay, dann spoilern wir. Aber dann kündigen wir das an. Also ab jetzt erstmal große Empfehlung zu schauen. Aber Achtung, Spoilerwarnung.
Genau. Also wenn ihr keine Spoiler mögt, dann am besten sofort aufhören, zu Netflix gehen, die Doku gucken und dann weiterhören.
Genau, wieder zurückkommen. Definitiv.
Und dann zurückkommen. Aber wenn euch Spoiler nichts ausmachen, dann eine ganz kurze Zusammenfassung. Also es geht um in einer Schule in Michigan in den USA wird ein Mädchen, die auch noch wirklich sehr jung ist, ne? 12, 13 ist sie am Anfang der Geschichte.
So
und sie datet ihren allerersten Freund und dann bekommen alle beide SMS-Nachrichten. Und zwar wird da gesagt, dass das Mädchen auf einer Halloween-Party, wo alle coolen Kids hingehen, nicht eingeladen ist und dass der Freund sie wohl auch so ein bisschen doof findet. Und dann ist erstmal ein Jahr Ruhe und dann gehen diese Nachrichten wieder los und dann geht es wirklich richtig lange. Die Polizei wird eingeschaltet, das FBI wird eingeschaltet und diese Nachrichten sind absolut übergriffig. Also es wird das Mädchen für alle ihre Unsicherheiten, die sie ohnehin schon hat, fertig gemacht. Also sie wird die ganze Zeit als nicht kurvig, aber in einer ganz schlimmeren Wortwahl beschrieben. Es wird ihr wirklich auch gesagt, dass sie sich das Leben nehmen soll.
Es wird Können wir das vielleicht einfach auch so benennen, Alina, damit die Leute checken, wie schlimm das ist. Das Mädchen hat echt sowas bekommen wie, ich finde das sehr schön, dass du da feinfühlig warst. Aber ich denke mir so, komm, Titten auf den Tisch. Die hat Nachrichten bekommen wie, ja, hier magersüchtige Bitch, Ass, keine Ahnung was, siehst du aus wie ein Stock und dein Freund will dich nicht bumsen deshalb und dein Freund will Blowjobs und du gibst ihm keine und bla bla bla, und er wird dich verlassen und wir bumsen den. Also es war ja auch immer so in der Mehrzahl geschrieben, ne?
Ja.
Wir bumsen deinen Freund heute, wir blubbern dem heute ein, bla bla bla. Also sehr explizit und vulgär, wie du schon meintest, an 13-jährige Kinder.
Ja. Und der Freund hat auch Nachrichten bekommen und auch teils in einem Gruppenchat, wo auch noch andere drin waren. Also es war ganz, ganz doll übergriffig und auch mit diesem, ja, bring dich doch um. Auch er wäre glücklicher, wenn du nicht mehr da wärst. Also das war schon, ja, eine ganz harte Nummer. Dann wird ein Mädchen aus der Schule verdächtigt, die auch so ein bisschen als der Bully bekannt ist, die auch in seinem Sportteam ist, weil das Mädchen, also Lauren und Owen sind die beiden Betroffenen. Und Lauren ist auch sehr sportaktiv, Owen auch. Das ist auch so ein bisschen, was sie verbindet. Und dieses Mädchen, was dann beschuldigt wird, Chloe, ist auch sehr aktiv und auch sehr erfolgreich. Und in den Nachrichten klingt das auch immer so ein bisschen durch. Also da wird auch gesagt, ich habe mehr Punkte heute gemacht in dem Spiel als du.
Ja.
Und darum wird sie verdächtigt, auch weil die Nachrichten kommen immer von unterschiedlichen Nummern mit unterschiedlichen Locations. Und dann ist aber diese Chloe irgendwann mit ihrer Familie im Skiurlaub oder so Schneemobil fahren. Und dann kommen die Nachrichten auch von dort, wo die gerade sind.
Nee, ich glaube, die waren nicht Schneeurlaub, weil die kamen dann aus Florida, die Nachrichten. Florida hat, glaube ich, keinen Winter, oder?
Nicht, dass ich hatte irgendwie Schneemobil im Kopf, aber es ist nicht, ja, Florida kann gut sein.
Vielleicht war das an einer anderen Stelle, dass das nochmal war. Und was man vielleicht auch erwähnen kann, ja, von unterschiedlichen Nummern, aber die Nummern waren trotzdem unterdrückt, die waren anonym. Das hat man ja dann in den Ermittlungen rausgefunden, dass hinter diesen anonymen Nummern mehrere echte Nummern stecken. Also das wurde durch so eine App quasi, wurden die Nummern versteckt, ne? Das vielleicht auch noch ein bisschen.
Auch geändert. Also die hat so eine App benutzt, um die Nummern zu ändern. Also teilweise hat zum Beispiel die Mutter von dem Owen die auch zurückgerufen, die Nummern. Und da kam dann nur so eine automatische Antwort von diesen Apps.
Stimmt, da war was, ja. Stimmt,
ich
erinnere
mich. Es gibt nämlich auch noch einen Artikel dazu, der Anfang des Jahres rauskam, wo nochmal so ein kleines bisschen mehr Informationen sind. Und da schreibt die Mutter eben, dass sie auch da manchmal zurückgeschrieben hat. Und eben auch angerufen hat. Aber es sind dann immer, kommt dann immer nur mal dieser App raus. Und das verrückt ist auch, die Eltern, die verbünden sich sehr, um halt mit den Bully der gemeinsamen Tochter zu finden. Es wird immer Cyberbully genannt, aber es ist ja wirklich, es ist ja Stalking und sehr absolut übergriffig. Ja. Ja. Und dann sollen wir verraten, wer es am Ende ist.
Voll, beziehungsweise ich will noch mehr das Bild müssen wir noch mehr malen. Ich finde, es ist wirklich, ihr müsst euch vorstellen, das sind da, was haben die gesagt? 50, 100 Nachrichten, die Kinder da wirklich am Tag bekommen, ne? Also sehr viel. Und es war auch immer. Und dann ja auch wirklich, es wurde sehr klar, es muss eine Person aus dem Umfeld sein. Weil wie du ja schon meintest, ne, dass dann geschrieben wurde, ich hatte heute mehr Sportpunkte als du und so. Also auch eine Person, die ja irgendwie in dem Umfeld sein muss. Und wie du schon meintest, da wurden dann irgendwie die MitschülerInnen da irgendwie verdächtigt und so. Und ja, was auch vielleicht noch interessant ist einfach fürs Setting, um sich das ein bisschen bildlich vorzustellen, wenn man es nicht gesehen hat. Da waren sehr viele Leute in der Doku präsent. Also es wurden die beiden Kinder interviewt, es wurden die Schülerinnen interviewt, die verdächtigt wurden, natürlich die Eltern. Alle waren sehr, sehr präsent. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und ich finde, und ja, jetzt kannst du gerne sagen, wer letztendlich für all das verantwortlich war.
Die Mutter. Die Mutter von Lauren hat ihrer eigenen Tochter diese Nachrichten geschrieben, dass sie sich umbringen soll, dass der Freund keinen Bock auf sie hat, dass er sich wünscht, sie sollte ihm einblasen. All diese super vulgären und übergriffigen Nachrichten kamen von der eigenen Mutter. Und die, wie du gesagt hast, ist ja auch in der Doku. Und sie sagt, vergleicht das aber mit betrunken Autofahren. Sie sagt, jeder hat mal ja Fehler gemacht. Sie wurde jetzt halt erwischt, aber andere fahren ja auch mal irgendwie betrunken Auto. Das ist ja genauso schlimm.
Ja, ich fand das auch ganz wild, ihre Reaktion. Ich kann mich noch erinnern, eine Szene, da hat sie dann so, dann haben sie halt gedroppt in der Doku, dass es die Mutter war. Und dann haben sie dann halt so reingeschnitten, wie jetzt die Mutter interviewt wird, genau dazu. Und dann war sie noch so, ja, ihr denkt jetzt bestimmt alle, ich bin verrückt. Und die waren dann so, nein. Und ich denke mir, doch, ja, das ist verrückt. Das ist nicht normal. Hört auf zu sagen, nein, Quatsch, wir denken das nicht. Doch, ich denke das zu Hause. Und ich fand es auch, wie du schon meintest, wie sie das sehr verharmlost hat, fand ich sehr krass. Und was ja auch krass war, ist einfach, dass diese Frau nicht nur ihre Tochter gestalkt hat und die aufs Hochgradigste belästigt hat und beleidigt hat und ihren Freund, sondern die hat ja auch so krass gelogen, weil das ging ja so etwa ein Jahr lang, das Ganze. Und die war dieses Jahr lang arbeitslos, hat aber behauptet, sie würde noch arbeiten. Sie wurde aber entlassen und hatte dann sehr viel Zeit tagsüber, um diese Nachrichten zu schreiben. Hat aber, wie gesagt, allen vorgegaukelt, nee, ich gehe ganz normal arbeiten. Also richtig verrückt. Und sie hat sich ja dann auch so rausgesprochen von wegen, sie war nie diejenige, die Nachrichten gestartet hätte. Sie hätte das dann nur aufgegriffen. Auch die Begründung, so dumm, ich check das nicht. Sie meint dann so, sie wollte die Nachrichten weiterführen, weil sie dachte, dann würden ja die Kids in echt drüber sprechen und dann würde man vielleicht so überhören, sagen, rausfinden, wer es dann wirklich war. Hä? Das macht gar keinen Sinn. Ich check gar nicht. Die war es auch definitiv von Anfang an. Das kann sie mir nicht erzählen. Ich denke, die hat das auch gestartet. Und mir tut vor allem die Tochter leid. Was ist das für ein krasser Vertrauensmissbrauch, Vertrauensbruch? Also ganz schlimm.
Ganz schlimm. Und ich glaube, die hatte danach auch keine gute Zeit. Also alle haben dann doch gedacht, dass sie das gewusst haben muss. Und ich habe auch in diesem Artikel gelesen, dass sie das letzte Jahr dann so Online-Unterricht gemacht hat. weiß ich, vielleicht auch an Covid lag, es war ja auch die Corona-Zeit, aber trotzdem, das ist alles so schrecklich. Die Tochter will jetzt auch Kriminologie studieren, fand ich auch sehr passend. Aber trotzdem kommt die Mutter viel zu leicht dabei weg. Vor allem, was diesen Aspekt zu dieser sexuellen Belästigung angeht. Ich finde, da wird viel zu wenig drüber gesprochen, weil das ist ja ein 13-jähriger Junge, dem sie solche Nachrichten schickt. Und in dem Artikel stand auch nochmal, dass sie auch der Tochter, als Handy von der Tochter genommen hat, also auch als die Tochter dabei war, um die Nachrichten mit Owen zu lesen und ihm dann auch im Namen der Tochter geschrieben hat, ich liebe dich. Da ist mir auch kalt den Rücken runtergelaufen.
Sehr, sehr unangenehm. Also die Mutter von Owen hatte ja auch in der Doku gesagt, dass sie der Meinung ist, die Mutter von Lauren stand auf Owen. Und Owen hat ja da auch irgendwie gesagt, da gab es hier und da mal so ein paar Momente, die waren komisch, ne? Also auch, dass die Mutter von Lauren, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, aber dann auch den Owen so ein bisschen umgarnt hat, so immer so sehr...
Wie? Kendra. Kendra heißt sie.
Kendra, ja. Dass Kendra auch den Owen immer so ein bisschen umgarnt hat, ihn immer so sehr bedient hat und so, ne? Also der war so richtig, hat den so regelrecht auf den Podest gestellt, wenn die alle zusammen waren. Ist auch ein bisschen komisch, dass es niemandem so richtig aufgefallen ist. Aber was ich auch dann erschreckend fand, korrigiere mich gerne, aber ich meine, die wurde ja verurteilt, die saß, glaube ich, 1,5 Jahre im Knast, aber nur wegen Stalking, oder? Nicht wegen dieser sexuellen Belästigung, glaube ich, das war nicht ihr Straftatbestand. Und das finde ich halt krass, weil das hat sie ja faktisch auch gemacht.
Finde ich auch, und das ist ja voll der große Faktor, weil ja auch, also es wird ja so getan, als würde es ihr eigentlich nur um die Schikane der eigenen Tochter gehen. Es gibt auch irgendwie die Vermutung, dass es irgendwie Munchausens wäre, dass sie das gemacht hat, damit die Tochter halt immer so unglücklich nach Hause kommt und dann von der Mutter getröstet werden kann. Ja. Glaube ich persönlich jetzt nicht so krass. Aber weil der Owen hat irgendwann auch jemand anderes gedatet in einer ganz anderen Stadt.
Mhm.
Und auch da hat die Mutter dann der Mutter von dem neuen Date geschrieben. Also das hat ja wirklich gar nichts mit der eigenen Tochter zu tun. Also ich persönlich glaube, die Antwort liegt in dem, was die Schwester gesagt hat von der Kendra. Die hat auch gesagt, dass sie auch schon lange keinen Kontakt mehr zu ihr hat, aber dass sie immer, immer Aufmerksamkeit brauchte. Und sie sagt auch in dem Interview so, wäre sie jetzt hier dabei und ich würde hier mit ihnen reden, die würde hier im Hintergrund Saltos machen und tanzen und singen und rumspringen, nur um die Aufmerksamkeit wieder auf sich zu lenken.
Stimmt,
und ich glaube, das glaube ich ist die Antwort, weil so oder so wäre es für sie, hat sie ja total viel Aufmerksamkeit gekriegt, dadurch, dass ihre Tochter da Opfer von diesem Cyberbully war. Und so ein ganz kleines bisschen vermute ich auch, wenn sie ihre Tochter dazu gebracht hätte, sich wirklich umzubringen, hätte sie nochmal so krass viel Mitleid und Aufmerksamkeit bekommen. Ich glaube, dass sie das in Kauf genommen hat oder vielleicht sogar wirklich gewollt hat.
Ich denke das auch, dass da mehr hinter steckt und ich kaufe ihr das absolut nicht ab, dass sie da sagt, sie wollte nur rausfinden, wer dahinter gesteckt hat. Also dann kannst du andere Sachen machen, aber du musst nicht deiner Tochter schreiben, bring dich um, der Welt ginge es dann besser. Also das finde ich, das ist so krass grenzüberschreitend. Nee, also ich weiß nicht, was ihre Mission war, aber auf jeden Fall nicht, dass sie rausfinden wollte, wer da angeblich hintergesteckt hat.
Nee. Ja. Nee, aber trotzdem auch diese krasse Selbstüberschätzung. Weil wenn die Polizei involviert ist und das FBI ist involviert, da dann, die haben sie ja alle nicht für verdächtig gehalten. Die haben ja alle mit ihr nochmal kommuniziert und dass sie dann auch einfach weitermacht. Die hätte ja jederzeit aufhören können. Aber sie sagt ja, sie ist da in so einem Strudel und ist dann nicht wieder rausgekommen. Aber das muss doch eine wahnsinnige Selbstüberschätzung sein.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Aber das war ein sehr guter Filmtipp, Doku-Tipp. Da habe ich richtig aus den Socken gehauen. Ich bin auch in so einem krassen TikTok-Algorithmus dazu. Ich sehe da ein Video nach dem nächsten.
Ich auch. Und ich sehe auch so ganz viel. Ich finde das sehr amüsant. Immer so, wie Menschen ihre Freunde filmen, wenn die Stelle kommt, als aufgeklärt wird, dass es Kendra ist. Also diese Reaktion, diese Live-Reaktion. Ich liebe das. Da gibt es so witzige Reaktionen, dann wirklich, wie die Leute komplett ausflippen. Das liebe ich. Kriege ich auch ganz viel angezeigt.
Ja. Ja, ich hoffe, wir haben jetzt nicht zu doll gespoilert. Ich hoffe, ihr habt kurz Pause gemacht. Oder seid
wir
trotzdem
vorgewarnt.
Schockiert. Wir haben vorgewarnt. Ich glaube, ich würde es aber trotzdem auch noch mal gucken mit dem Wissen, dass sie es ist. Ich glaube, das ist auch nochmal eine krasse Erfahrung, weil sie ja in dem ersten Teil der Doku ja auch die ganze Zeit präsent ist. Und sie sagt ja auch die ganze Zeit so, ach, wir wollten das unbedingt aufklären, das ist so schrecklich für meine Tochter. Und sagt ja auch, dass ihre Beziehung so darunter gelitten hat, weil sie natürlich keine Kapazitäten hatte, sich um den Mann zu kümmern, weil sie sich ja so aufgeopfert hat für ihre Tochter. Also, und das meint die völlig ernst. Ich glaube nicht, dass sie so eine krasse Schauspielerin ist, dass sie das da jetzt so verkaufen kann und so ein Skript aufsagt, sondern ich glaube,
denk ich auch.
Sie denkt das so.
Ja, denke ich auch, wirklich.
Schlimm. Trotzdem glaube ich, wäre das ein Mann, der das alles gemacht hätte. Ich glaube, daher wäre dieser Aspekt der sexuellen Belästigung nicht ganz so unter den Tisch gefallen.
Das denke ich auch. Ne? Das ist auch ein wichtiger Punkt. Das glaube ich, gerade wenn es Frauen sind, das ist ja leider auch wirklich oft so. Also dass weibliche Täterinnen, das wird manchmal sehr anders gewertet. Und das finde ich nicht in Ordnung. Da muss ich auf jeden Fall was ändern. Ne? Es gibt ja auch natürlich in der Unterzahl, aber es gibt auch weibliche Täterinnen. Und das muss genauso wiegen, wie wenn es ein männlicher ist. Aber das ist ja, ja, das hat auch eine lange Geschichte, ne? Weil man ja auch dann oft diese weibliche Sexualität ganz anders deutet. Aber das sollte man nicht tun. Spätestens nicht im strafrechtlichen Sinne.
Ja. Ja, ich finde auch, aber ich finde gerade, was alles so sexualisierte Gewalt gegen Kinder angeht, ist so ein Thema, das ist so schwer für uns zu verstehen. Also, dass man das, glaube ich, einfach gar nicht glauben möchte. Und gerade in dem Fall, wo es so die eigene Mutter ist, ich glaube, es gab schon viele Anzeichen und alle haben sich gedacht, hä, nein, das ist die Mutter, das würde die niemals machen. Also ich glaube, man kann das dann überhaupt gar nicht richtig einschätzen, weil es so abwegig ist. Also ich glaube schon, dass wenn das ein Mann gewesen wäre, der da so sexuell übergriffige Nachrichten an ein 13-jähriges Mädchen geschrieben hätte, dass das ganz anders gewertet werden würde.
Das denke ich auch. Also da läuft es oft noch nicht ganz richtig. Also wir wissen ja, es gibt auch, natürlich ist es die Minderheit, aber es gibt auch weibliche Täterinnen, ne? Und da ist die Dunkelziffer ja wahrscheinlich auch nochmal recht hoch. Und wahrscheinlich liegt es auch daran, dass wir einfach die Sexualitäten so unterschiedlich werten. Irgendwie die Sexualität von einer Frau wird oft überhaupt gar nicht aggressiv gedeutet oder so. Also da gibt es auch ganz, wenn man da richtig ins Strafgesetzbuch guckt und Stichwort Exhibitionismus und so, ne, das ist ja, aber das ist nochmal eine andere Kiste, die müssen wir jetzt nicht aufmachen. Aber ich finde halt spätestens in einem Strafkontext muss man das halt gleich deuten und da muss natürlich eine Frau die gleiche Strafe bekommen, wie es auch ein Mann bekommen hätte.
Ja, ich frage mich auch, ob da nicht jetzt in Folge von dieser Netflix-Doku vielleicht doch auch nochmal was passiert, ob dieser Fall nicht auch nochmal neu aufgerollt wird, weil dass das da vor Gericht so gar nicht berücksichtigt wurde. Ich glaube, das ist in der öffentlichen Debatte jetzt ja auch gerade ein großes Thema. Ich kann mir vorstellen, vielleicht ist da doch, setzt sich da doch nochmal jemand dran, das Urteil nochmal anzufechten. Wobei ich weiß gar nicht, wenn man dafür schon mal im Gefängnis war, kann man es wahrscheinlich nicht nochmal aufmachen.
Ja, ich weiß es auch nicht genau. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Da wünschte ich mir jetzt doch, ich wäre Paulina von Mordlust, dann könnte ich das vielleicht jetzt aufklären. Aber vielleicht ist es, ja, es wären ja zwei unterschiedliche Straftatbestände, aber ich weiß es nicht. Also ich würde es allen Beteiligten wünschen, dass es irgendwie auch nochmal, ja, dass es Raum findet, allein schon einfach auch für, um Zeichen zu setzen, für eine Statistik, ne, um das festzuhalten. Ey, sowas machen leider auch Frauen. Allein dafür fände ich es schon wichtig.
Vielleicht kommt dazu ja mal eine Mordlustfolge.
Vielleicht, ja.
Ja. Aber es war richtig, richtig spannend heute. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Und alle unbedingt Josi folgen. Ich verlinke alle deine Accounts in den Shownotes.
Hey.
Schönen guten Start in die Woche.
Ja, danke schön. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche dir jetzt auch einen schönen Start in die Woche.
Vielen, vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.